So, herzlich willkommen auf der Edo-Couch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute spreche ich mit der Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung von Mecklenburg-Vorpommern und eben Vorsitzende der Bildungsministerkonferenz Simone Oldenburg. Schönen Tag, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich habe gleich eine erste Frage. Sie sind ja eigentlich ursprünglich mal Lehrkraft gewesen. Wenn Sie jetzt sagen, rückwirkend sind jetzt in der Politik, würden Sie sagen, Sie vermissen das Lehrerleben oder wie sieht es aus? Wollen Sie doch gerne lieber vorhinein gleich in die Politik starten?
Nein, also das, ich vermisse schon das Lehrersein und zwar in Bezug auf die Kinder, weil die Kinder ja so auch ganz herrlich sind und das ist etwas, also diese ehrliche Unbeschwertheit, dieses Fragen, was man denkt und was man wissen will und der Umgang eben mit den Schülerinnen und Schülern, das fehlt mir schon sehr. Kollegen hat man überall. Das ist jetzt nicht der Unterschied, ne? Aber bei den Kindern, aber dazu bin ich ja oft genug an Schulen, um da dann auch noch mal bei den Kindern zu sein und um auch dann zu unterrichten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also ich habe es immer noch, aber das fehlt tatsächlich.
Sie sind ja als Land einer der Vorreiter in der Digitalisierung, kann man sagen. Und wenn man ein bisschen recherchiert, fällt einem auf, dass Sie zum einen natürlich im Thema Künstliche Intelligenz viele Bestrebungen starten, aber auch, man findet auch den Begriff der digitalen Landschule. Vielleicht können Sie einmal erzählen, was es mit dieser digitalen Landschule auf sich hat, wenn jetzt Leute nicht in der Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind. Was ist das für ein Konzept?
Ja, wir haben in Rostock eine digitale Landesschule aufgebaut und werden dann im Jahr 2028 in allen Fächern für alle Jahrgangsstufen digitalen Unterricht senden. Das heißt, wir haben jetzt erst einmal bis zur Jahrgangsstufe 9 bis 12 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch senden wir täglich dann immer ganze Unterrichtseinheiten, also nicht einzelne Stunden. Einzelne Stunden kann man bei uns auch über das Medienpädagogische Zentrum haben. Die haben wir auch vorbereitet, so die sogenannten Vertretungsstunden oder Arbeit am Schwerpunktthema. Aber wir haben vor, im Jahr 28, wie gesagt, in allen Fächern, in allen Jahrgangsstufen digitalen Unterricht anzubieten. Zum Beispiel auch beim Ausfall einer Lehrkraft aufgrund von Krankheit, aber auch natürlich Lehrkräftemangel, beziehungsweise wir haben einen Mathematiklehrer an der Schule, aber drei Klassen, die beschult werden müssen, sodass wir das dann eben schaffen. Aber wie gesagt, immer ganze Unterrichtseinheiten und keine vereinzelten Stunden und auch die Klausuren und Klassenarbeiten, die geschrieben werden, werden von der digitalen Landesschule vorbereitet. Noch kann die digitale Landesschule nicht zensieren. Das ist auch kein Bildungsfernsehen, sondern es ist tatsächlich eine Interaktion der Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern und sodass da auch wirklich interagiert werden kann. Und dann ist es so, dass sie dann demnächst dann auch die Zensierung vornehmen können der Klausuren. Wir entlasten also damit auch Lehrkräfte, die zum Beispiel aus der Krankheit wiederkommen und sagen, sie können gern was anderes machen, bleiben sie dabei, aber wir senden die Unterrichtseinheit alleine weiter. Wir haben das Jahr in 5 Blöcke, sechs Unterrichtseinheiten gegliedert. Und wenn man bei uns teilnimmt, dann muss man von der ersten bis zur letzten Stunde der Unterrichtseinheit in den momentan möglichen Fächer teilnehmen. Wir haben zusätzlich gleich damit angefangen vor über 2 Jahren, als der Krieg begann, dass wir 3 Kurse, die senden wir auch bis heute, einmal für Grundschulkinder, einmal für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 und einmal für Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht deutsche Herkunftssprache, senden wir 2x2 Stunden am Tag auch in der Interaktion mit den Kindern, dort Deutsch als Zweitsprache, einmal um Lehrkräfte zu entlasten oder aber um das unterstützende pädagogische Personal dort mitzunehmen auf die Sprachreise. Wir haben Mathematiktraining für Selbstlernkurse für die Abiturienten eingerichtet und. Also es wird sozusagen eine Schule unabhängig des Ortes, auf die ich immer zurückgreifen kann und somit ein doppelter Boden eingezogen werden kann für die Vermeidung von Unterrichtsausfall aufgrund von Krankheit, Schwangerschaft. Es gibt viele Gründe, warum man von heute auf morgen dann nicht mehr unterrichten kann. Und da müssen wir ja gewappnet sein.
Und ist es quasi ergänzend zu dem normalen Schulbetrieb oder ist das, also, oder ist das, soll es das irgendwann ersetzen oder was ist da die Vision?
Das ist ergänzend.
Und ist das eine Initiative, ist die damals während der Corona-Pandemie entstanden oder ist das sozusagen unabhängig davon gewesen, danach erst?
Das ist unabhängig davon gewesen.
Okay.
Das hat Ursprünge, also arbeiten schon länger daran und dann nahm es eine größere Gestalt an, aber auch schon vor Corona. Ne? Also hat dann aber natürlich wie alles nochmal einen Schwung bekommen. Ne?
Und wir hatten ja kurz angeschnitten das Thema KI. Was sind denn so neben der digitalen Landesschule sozusagen Ihre digitalen Projekte im Land?
Naja, wir haben Phobis, wir haben die Fortbildungen. Wir waren das erste Bundesland, was überhaupt auf Fortbildungen zur KI gemacht hat. Wir sind sehr weich. Wir haben einen 100%igen Mittelabfluss für die Mittel des Digitalpaktes, des ersten Digitalpaktes, weil wir den Kommunen geholfen haben. Bei der Antragstellung haben wir eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit den Kommunen geschlossen und unterstützten sie dabei, sodass wir dort sehr weit auch sind in der Digitalisierung. Wir haben aber auch zum Beispiel jetzt die nächste Schulgesetzänderung vor. Das ist die 8. Schulgesetzänderung, die sich hauptsächlich um Digitalisierung bemüht, also auch die Möglichkeit, Unterricht in der Schule zu machen, von einem Raum zum nächsten. Also, dass wir dort mehr noch hineingehen können in die Digitalisierung, ohne natürlich das Analoge zu vernachlässigen. Da lernt man ja natürlich auch aus den Ergebnissen anderer Länder. Aber ich denke, die Mischung macht es. Und für uns auch nochmal wichtig, dass wir eindeutige Regelungen bei der Anwendung von KI haben, auch in unserer Leistungsbewertungsverordnung. Alle Schulen sind darüber auch informiert. Haben wir auch nochmal Einfluss nehmen lassen in die Abiturprüfungsverordnung. Also für uns nochmal wichtig, der zweite Digitalpakt, dass der jetzt kommt, dass wir die Zusage haben. Und wir brauchen natürlich an einigen Schulen noch eine bessere Ausstattung der digitalen Endgeräte. Das ist Aufgabe der Schulträger, aber selbstverständlich werden wir sie dabei auch unterstützen. Und ein Teil des Geldes, des Sondervermögens würde ich vermuten, dass es auch die Möglichkeit gäbe, hier in die Digitalisierung zu fließen.
Ich würde eine erste Nachfrage zum Thema Regeln kurz nachstellen. Was sind sozusagen verbindliche Regeln? Hatten Sie kurz angerissen sozusagen beim Thema KI. Was gibt es da für Regeln für Lehrkräfte?
Dann ist es ja ganz einfach. Alles, wo ich nicht ausschließen kann, dass ein Dritter in welcher Form auch immer dabei war, wird nicht zensiert. Kann also auch nicht Grundlage der Bewerbung sein. Und damit nehmen wir die Möglichkeit, dass KI, die NI nenne ich das mal, die natürliche Intelligenz ersetzt, und sondern kann nur mit Einfluss nehmen auf die nächsten Aufgaben, aber darf eben nicht Grundlage eine alleinige Grundlage einer Bewertung sein. Das ist ganz wichtig, dass es dann in Prüfungen und so sowieso verboten ist, ist ja selbstredend.
Und nochmal zum Thema Fortbildung, also wie nehmen Sie Ihre Lehrkräfte mit, weil es gibt ja auch vielleicht nicht unbedingt nur Ältere, aber vor allem vielleicht Ältere oder auch und vielleicht nicht ausgebildete Lehrkräfte, die Berührungsängste haben mit dem Thema Digitalisierung und KI. Wie nehmen Sie die mit, dass Sie da enabled werden, es auch zu nutzen?
Ich finde das immer ein bisschen ungerecht, dass man das auf Ältere bezieht. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Es mag den Anschein haben, aber ich habe bis jetzt noch keine Lehrkraft erlebt, die mit Schiefertafel unterwegs ist. Also können wir auch älteren Lehrkräften durchaus zugestehen, dass sie Ahnung haben von Digitalität und auch junge Leute vielleicht nicht nur Ahnung haben von Digitalität, sondern es kommt aufs Wesen an und auf den Anspruch eines jeden Einzelnen an seine Arbeit. Und natürlich auch, brauche ich das? Ne? Ist mein Unterricht so aufgebaut, dass ich mich daran wage, dass ich es brauche? Das ist, glaube ich, unabhängig des Alters, unabhängig des Geschlechts und unabhängig des Faches. Es hat was mit dem Wesen des Menschen zu tun und mit seiner Art des Unterrichtens. Also das ist mir ganz viel wert. Immer diese Älteren, die keine Ahnung haben.
Stimme ich zu.
Da werde ich dann auch ein bisschen unwirsch, weil ich jetzt auch nicht mehr zu den unter 30-Jährigen gehöre. Also und trotzdem nehme ich für mich in Anspruch, ein bisschen Ahnung zu haben. Die Lehrkräfte haben bei uns, das ist ja auch im Digitalpakt 1 gewesen und ist jetzt auch im Digitalpakt 2, unsere Lehrkräfte gehen natürlich zur Fortbildung. Und wir haben schon alleine 10.000 Lehrkräfte, wir haben 13.500 Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern und alleine 10.000 haben sich schon in der Digitalisierung fortbilden lassen. Wir wissen aber, dass das auch ein Prozess ist und dass es ja mit einmal nicht getan ist. Aber wir haben da ein sehr großes Interesse und eine sehr große Nachfrage.
Gehen wir mal zum, kommen wir zum anderen Thema, was auch aktuell sehr viel diskutiert wird in den letzten Monaten. Da geht es um das Thema Smartphone-Verbot. Manche Bundesländer haben ja auch schon verboten. Ich glaube, Hessen ist da mit dabei. Sie haben jetzt vor wenigen Tagen, zumindest habe ich es in der Presse dann entnommen, dass Sie den Weg gehen mit verbindlichen Empfehlungen gegen die Nutzung von Smartphones in der Schule bis zur 9. Klasse, wenn ich nicht mich irre. Ist das quasi so eine Art von Smartphone-Verbot durch die Hintertür oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin keine Freundin von Verboten. Und ich bin eine Freundin davon, Prozesse zu initiieren und gemeinsam Regelungen zu finden. Und das haben wir auf den Weg gebracht. Wir haben einen Prozess initiiert mit Landeselternrat, Landesschülerrat, mit den Schulleitungsvereinigungen von Grundschule über regionale Schule bis zum Gymnasium und zu den beruflichen Schulen. Also wir haben alle mitgenommen, haben uns dort gemeinsam auf Empfehlungen geeinigt. Wir geben diese Empfehlungen vor und die Schulen müssen daraufhin ihre verbindlichen Regelungen treffen. Also es gibt dann am Ende verbindliche Regelungen, die auch über die Schulkonferenz als das höchste Gremium, das beschließende Gremium in Schulen dann dafür verantwortlich ist, mit Niederschlagung in der Schulordnung, damit es auch eine Rechtsverbindlichkeit hat. Jede Schule entscheidet das für sich. Wir haben ja schon 95-98% der Schulen, die Regelungen für sich haben. Die können sie nochmal überprüfen, können nochmal gucken, halten die der Praxis stand, was kann ich machen. Wir haben gleichzeitig auch Frage-Antwort-Sachen nochmal auch zusammengestellt, die häufigsten Fragen, die Antworten dazu. Wir haben da eine Nutzungsvereinbarung auch geschrieben, eine Musternutzungsvereinbarung und haben gesagt, die Schulen haben genau diese Prozesse zu initiieren, die wir initiiert haben, damit man gemeinsam zu einer Lösung findet, denn nur gemeinsam gefundene Regeln, an die wird sich auch gehalten. Und wir wissen, wie das ist mit Verboten. Wir kennen das alles mit der Herdplatte, wird uns ja alles gesagt, seitdem wir geboren worden sind. Und ich glaube, dass es alles wichtig ist, dass ich dabei bin, wenn es um Regelungen für mich geht. Und deswegen haben wir diese Prozesse initiiert und trauen unseren Schulen durchaus die Kompetenz zu, daraus für sie entsprechende verbindliche Regelungen dann zu erarbeiten.
Da müsste man wahrscheinlich in ein paar Monaten nachfragen, wie das sozusagen läuft. Und
das können Sie dann im Schuljahr 27/28, da beginnen wir zu evaluieren.
Okay, werde ich Sie dann zu dem Zeitpunkt nochmal fragen. In Ihre Präsidentschaft der Bildungsministerkonferenz steht dieses Jahr unter dem Leitthema »Mehr Bildung ist drin für alle«. Vielleicht können Sie da einmal kurz erläutern, für was sich da konkret einsetzen und vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele nennen, was darunter zu verstehen ist.
Naja, Sie haben ja geschrieben, dass das eigentlich normal sein muss. Das ist ja eben nicht normal. Wäre Bildung für alle normal, hätten wir Bildungsgerechtigkeit und keine Bildungsarmut. Dann wäre das normal. Deutschland ist das Land, bei dem am meisten die Abhängigkeit der sozialen Herkunft vom Schulabschluss besteht. Das heißt, eigentlich kann ich sagen, sag mir, was deine Eltern sind und ich werde dir sagen, welchen Schulabschluss du bekommst. Und das ist falsch. Und deswegen müssen wir die Bildungsgerechtigkeit vorantreiben und müssen den Schulerfolg von der sozialen Situation abkoppeln. Und darum geht es mir, dass wir sagen, Stärkung der basalen Kompetenzen, Stärkung der Berufsorientierung, dass wir gemeinsam auch voneinander lernen, wir als Bundesländer, welches Bundesland hat welches positive Beispiel, zum Beispiel das Leseband, was wir eingeführt haben, haben wir aus Hamburg entnommen, haben es dann für uns für ein Flächenland nutzbar gemacht, sind wahnsinnig erfolgreich. Das Saarland hat sich unser Berufsorientierungskonzept genommen. Also wir müssen auch miteinander und voneinander lernen. Und das gehört für mich auch dazu. Mit mehr Bildung ist drin. Das muss nicht jedes Bundesland alles selbst erfinden. Und wir haben natürlich auch die Demokratiebildung und die Mitbestimmung als einen wichtigen Punkt in unserer Agenda. Das heißt also, wir können die Zukunft ja nur gestalten, wenn wir tatsächlich auch Gegenwart mitgestalten und Vergangenheit verstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Unterricht haben zum Beispiel auch verstärkt in der Erinnerungskultur, verstärkt in den basalen Kompetenzen, dass wir sagen, die beste Berufsorientierung sind die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch, dass wir dort eben sagen, was können wir da vorantreiben in der Bildung für alle und dass wir letztendlich davon ausgehen, dass es egal sein muss und da müssen wir hinkommen, Stück für Stück. Das können wir einmal auf Länderebene machen, das machen wir aber auch auf Seiten der Bildungsministerkonferenz. Welche Maßnahmen gibt es, die wir für mehr Bildungsgerechtigkeit hier ins Land bringen? Wir haben gerade ein Konzept für Mecklenburg-Vorpommern geschrieben, für mehr Bildungsgerechtigkeit. Das heißt also, wir müssen uns die Übergänge angucken. Was muss besser gemacht werden vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule? Aber auch ein großer Bruch entsteht auch von der weiterführenden Schule in die Berufsausbildung. Und das muss alles vermindert werden, diese Brüche, um eine größere Bildungsgerechtigkeit zu haben. Es muss letztendlich egal sein, ob das Kinderzimmer in einer Einfamiliensiedlung ist oder im siebten Stock des Neubaus. Und da gehört für mich dann natürlich auch zu, was wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, die kostenfreie Bildung von Anfang an. Bei uns bezahlen Eltern schon für die Kita nichts, für den Hort nichts und sparen damit bis zu 18.000, 19.000 Euro vom ersten Lebensjahr des Kindes bis einschließlich des 10. Lebensjahres des Kindes nach dem Hortbesuch. Das heißt also, das ist auch wieder eine Möglichkeit. Es geht nicht um den Verdienst der Eltern, es geht um die Kinder. Und alle Kinder sind gleich. Und da müssen wir hinkommen und müssen da eben miteinander so in den Austausch treten, dass man auch für die Bildungsgerechtigkeit gemeinsam voneinander lernt.
Sind wir eigentlich mitten im Thema. In den nächsten 10 Jahren, ich glaube seit letztes Jahr, läuft dieses Startchancenprogramm. Das soll es ja auch genau konkret darum gehen, sozial benachteiligte Haushalte gezielt zu unterstützen. Welche konkreten Maßnahmen werden denn mit dem Startchancenprogramm in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt?
Wir haben beim Startchancenprogramm insgesamt 72 Schulen. Wir haben Schulen genommen, wo wir Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben. Wir haben aber auch zum Beispiel unterstützt das, was ich gerade gesagt habe, alle Berufsschulzentren genommen, weil da gerade immer die Bedarfe sind. Wenn es eine inklusive Schule gibt, dann seit 30 Jahren die Berufsschulen. Da trifft sich alles, da müssen wir gucken. Da trifft sich derjenige mit dem Schulabschluss der mittleren Reife, der mit dem Studienabbruch, aber auch der ohne Studienabschluss und ohne Schulabschluss. Also da müssen wir wirklich investieren. Da ist es große Bedarfe auch bei den Wechseln beziehungsweise denen, die ihre Ausbildung abbrechen. Hinzu kommt auch, dass wir natürlich die Schulabschlüsse nach vorne stellen. Bei uns wird investiert in die flexible Schulausgangsphase. Das heißt also, wir beraten die Eltern und die Kinder sehr zeitig, wenn wir der Meinung sind, hier könnte der Schulabschluss auf dem regulären Wege gefährdet sein, da investieren wir in die flexible Schulausgangsphase mit dem produktiven Lernen der Berufsreife dual oder auch dem freiwilligen 10. Schuljahr. Wir sind jetzt dabei, über die Startchancen Schulen AV dual einzuführen, auch etwas, was Hamburg schon hat. Das heißt also, für die Jugendlichen, die noch gar nicht orientiert sind und aber schon an die Berufsschule gehen, dass wir sagen, wir geben euch hier nochmal die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen, dann natürlich in die Berufsorientierung schlechthin, aber auch in die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das heißt, wir können bei den Startchancen beginnen mit Schul- und Unterrichtsentwicklung, die dann aber auf alle 500 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ausstrahlen kann. Das heißt also, da ist noch Luft nach oben bei der evidenzbasierten Schul- und Unterrichtsentwicklung und da legen wir auch einen Schwerpunkt.
Jetzt wollte ich einmal noch kurz zurückgreifen, weil Sie ein Beispiel genannt hatten mit dem Leseband, wenn ich es mich nicht falsch gehört habe, in Hamburg. Das hat mich interessiert, habe ich nur nicht gehört. Worum geht es da? Was genau?
Ja, unsere Kinder lesen an jedem Tag in der Grundschule in Klasse 1, 2, 3, 4 von Montag bis Freitag jeden Tag 20 Minuten zusätzlich. Das heißt, sie lesen also in der Woche 100 Minuten zusätzlich und damit, wenn wir 40 Schulwochen haben, haben wir ungefähr 89 Unterrichtsstunden, die zusätzlich dann im Jahr gelesen werden. Wir wissen, dass wir Lesen und Sprachentwicklung brauchen, um überhaupt alles andere zu verstehen. Wer nicht, ne, wir sagen ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und das trifft tatsächlich, wenn ich lesen kann, wenn ich die Sprache beherrsche, dann fällt mir alles Weitere leichter. Und wir haben im Durchschnitt auch in der Bundesrepublik immer ein Drittel der Kinder, die sprachliche Defizite haben, im Kindergarten und dann natürlich auch bei jeder Lernstandserhebung. Und ich kann nur dem Unterricht folgen, die Aufgaben verstehen und anwenden, wenn ich lesen kann. Und deswegen haben wir das gemacht, bleiben dabei aber nicht stehen, sondern haben auch unsere Stundentafelverordnung verändert, sodass unsere Kinder und Jugendlichen von der 7. bis zur 10. Klasse insgesamt bis zu 11 Stunden mehr Deutsch, Mathematik und Englisch haben, um da dann auch nochmal weiter an den Kernkompetenzen zu arbeiten, und haben in der Grundschule da zum Beispiel auch eine Stunde mehr Deutsch, eine Stunde mehr Mathematik eingeführt, aber auch in der 11. Jahrgangsstufe im Grundkurs mehr Mathematik. Und dass wir also diese basalen Kompetenzen stärken, haben angefangen in der Grundschule überhaupt die Verpflichtung zum Lesen von sogenannten Ganzschriften, also von ganzen Büchern, und haben die dann in dem weiterführenden Bereich verdoppelt, also die Pflicht des Lesens. Und ich glaube, das ist ein Dreh- und Angelpunkt, ne? Für Bildung ist Sprache.
Vielen Dank, das ist ganz interessant, weil das mal zu hören, weil ich habe das, glaube ich, schon mal gehört gehabt, aber war mir so in der Konkretion neu. Kommen wir mal zu einer ganz aktuellen Kontroverse. Vergangene Woche wurde viel darüber diskutiert, dass unsere Bildungsministerin des Bundes, Kollegin Prien, bezeichnete eben in einem Interview mit der Welt eine Quote für Kinder mit Migrationshintergrund an Schulen eben als ein denkbares Modell. Danach gab es medialen, auch von vielen Expertinnen und Experten, große Resonanz auf dieses Zitat. Was ist denn Ihre Meinung dazu, und hat Sie der Vorstoß überrascht?
Ach, mich überrascht gar nichts. Und ich bin der Meinung, dass Frau Prien eine sehr kluge Frau ist. Und ich weiß immer nicht, was hat sie tatsächlich gesagt und was wird dann weitergeleitet. Ne? Das ist ja immer so, ist ja ein bisschen wie stille Post. Deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen, ob sie das gesagt hat oder nicht, sondern nur den Fakt an sich darstellen, dass ich der Meinung bin, also Mecklenburg-Vorpommern hat ungefähr 11% Schülerinnen und Schüler, bei denen mindestens ein Elternteil nicht deutscher Herkunftssprache ist. Das muss man auch so einmal sehen. Das ist auch egal. Die Definition ist so. Das müssen nicht gerade Geflüchtete oder Angekommene sein, sondern das ist zum Beispiel, sind das auch die dritten und vierten Generationen, ne? Die dann eben auch als Migranten gelten, obwohl sie vielleicht ein hervorragendes Deutsch können. Also ich glaube, es ist keine Frage von einer Quote. Es muss ja insgesamt eine in der Gesellschaft eine Durchmischung erfolgen. Ich bin dagegen, dass man immer alle Menschen in irgendwelche Regionen dort sie sesshaft werden lässt. Ich glaube immer, man kann sich in der Gesamtheit nur entwickeln, wenn man eine Mischung hat. Also bei mir wohnt gerade rüber meine Rentnerin, dann wohnt links daneben eine Familie mit Kindern. Die Kinder waren bereits meine Schüler, die haben wieder Kinder und wohnen dort auch. Auf der anderen Seite wohnt eine Freundin von mir mit zwei Kindern und der Mann ist Maler und sie ist Architektin. Und dann wohnt bei mir eine Kindergärtnerin und so weiter und so fort. Und genau das muss es sein. Eine Mischung von allen. Und dann lebt es sich gut miteinander. Und so, glaube ich, müssen auch insgesamt Städte und Regionen sich entwickeln. So müssen sich auch Schulen entwickeln. Ich kann nicht alles. Es gibt Schulen, die haben Kinder mit allen Förderbedarfen an den Schulen. Das ist nicht richtig. Sondern wir müssen immer zusehen, dass wir die Chance haben, dass alle miteinander und voneinander wirklich lernen können. Und für mich ist das keine Frage der Quote. Für mich ist es eine Frage der Fördermöglichkeiten, die ich anbieten kann. Und wenn genug Förderung da ist und genug Personal da ist, dann ist das egal. Aber worauf wir achten müssen, dass wir insgesamt die Gesellschaft überall abbilden. Die die gemischte Gesellschaft. Ne? Also, und das muss eben dann auch in den Schulen sein. Nachteilig ist, wenn ich immer nur Schulen aussuche, wo ich meine, da schicke ich mal alles hin, damit an den anderen Schulen, ne, dort Ruhe herrscht. Nein, jede Schule muss sich Aufgaben annehmen, die schwierig sind. Das können wir nicht auf wenige Schultern raufpacken, sondern da müssen wir alle mit anpacken. Und das ist für mich die Lösung. Also nicht alle Familien mit einem Migrationshintergrund oder aber mit einer schwierigen sozialen Lage in verschiedene Neubaugebiete oder so dort konzentrieren, sondern mischen. So mischen, dass sie überall wohnen, überall zur Schule gehen können, dann ist das etwas viel Natürlicheres, als wenn ich so eine Hotspots mir selber anlege. Trotzdem auch dann, Förderung ist das A und O.
Wir sind ja persönlich gestartet mit der Frage nach der Lehrkraft. Deswegen zum Abschluss eine Frage. Stellen Sie sich mal die folgende Situation vor. Ihr Kind nölt am Küchentisch herum und sagt, Mama, Schule ist doch einfach langweilig, denn die KI kann doch eh alles für mich lösen und machen. Was antworten Sie nicht als Ministerin, sondern als Mutter?
Also erstmal ist mein Kind aus dem Alter des Nöhlens raus. Und das haben wir überwunden, die Nöhlzeit. Aber das ist ein ganz tolles Kind. Und das Kind hat mir den Umgang mit KI beigebracht. Und nicht ich ihm. Also wir standen nicht vor der Frage. Und ich glaube, das ist auch wieder die Mischung, die ich eben schon angesprochen habe. Ich muss die Grenzen von KI gleich am Anfang kennen, um zu wissen, es kann das nicht ersetzen. Es kann unterstützen, selbstverständlich, dafür ist das da. Erinnern Sie sich, Anfang der 80er Jahre, der Taschenrechner wurde eingeführt, für manche war es der Weltuntergang. Weil man gedacht hat, nie wieder Kopfrechnen, unsere Kinder und Jugendlichen werden jetzt alle irgendwo mathematisch versagen. Nein, die Anwendung macht's, es macht auch immer die Dosis. Und trotzdem muss man immer sagen, es gibt jemanden, der den Taschenrechner bedienen muss und es gibt jemanden, der bei KI eingeben muss, was er braucht. Also es braucht immer den Menschen, egal bei welcher Unterstützung die es gibt, ob es der Computer ist, ob es KI ist, ob es also die Diktierfunktion, ne? Also da hilft es ja bei der Rechtschreibung, aber der schreibt nur das, was ich diktiere. Und wenn ich ohne Punkt und Komma diktiere, dann setzt er auch nicht von sich aus ein Komma. Also muss ich weiterhin die Zeichensetzung beherrschen, von der ich im Übrigen großer Fan bin.
Perfekt, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Und ich danke Ihnen für das nette Gespräch und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Ja, danke schön. Das war sehr angenehm mit Ihnen.